Diese Adventszeit ist eine herrliche Zeit. Nicht bloß, weil alle Leute so nette Gedanken haben und sich vorbereiten aufs Fest, sondern weil der große Trost Gottes offenbar wird. Und Sie müssen das nützen. Diese Adventbotschaft redet in allen Liedern so herrlich davon. Da schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Kram und Schmerze sich häuft dir mehr und mehr. Die Welt ist so traurig mit ihrer Not. Und die ahnt gar nicht das, dass das in der Adventsbotschaft und in der Weihnachtsbotschaft drin ist. Ich verkündige euch große Freude. War ja auch erschrocken, wie viel Not sich auch in unserer Mitte in einer Freizeitgruppe sich befindet. Viele von ihnen haben große lebensbedrohliche Nöte, unmittelbar. Und das kann man oft gar nicht sagen. Das sind schwere Krankheiten, da liegen schwere Sorgen auf ihnen. Und manche haben richtig Druck angesichts der schweren Dinge, die vor ihnen stehen. Auch wenn man wieder nach Hause kommt, das Leben wird zu einer unerträglichen Last, die Kraft wird geringer. Wie kann ich das noch meistern? Und dann gilt die Adventsbotschaft zunächst euch. Und dann dürft ihr es weitertragen. Er kommt, Jesus der Heiland, kommt. Und wo er ist, da ist das Helllicht da. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das gilt dir in deiner Not, in deinen Sorgen, in deinen Krankheitsbelastungen. Du darfst das wissen. Du darfst das erleben an Weihnachten. Wir sind ja nicht dagegen, dass man all das andere macht und die Geschenke und das andere. Aber das darf nicht zurücktreten. Die Begegnung mit Jesus. Bei euch, wenn ihr daheim seid und hier schon auf dieser Freizeit, das heißt mal im Evangelium, da wurden die Jünger froh, da sie den Herrn sahen. Ich wünsche ihnen auf Jesus blicken, war das Freizeitthema, dass sie froh werden. Dass sie froh werden, auch in allen Dunkelheiten ihres Lebens. Und wissen, er ist da. Und das hat schon unzählige Menschen vor ihnen angefangen, von den ersten Jüngern herausgeholt aus Depressionen, aus Angst, aus Verzweiflung, aus Mutlosigkeit. Und das geschieht heute. Das ist die herrliche Adventsbotschaft, die wunderbaren Adventsverheißungen der Bibel. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Es gibt keinen anderen Trost, den man überhaupt daneben setzen kann. In allen Religionen der Welt, in allen Philosophien, in allem, was man hat, in allen Ideologien gibt es gar nichts Vergleichbares wie dieses Evangelium von Jesus, der sein Wort gegeben hat, dass er dich erreichen will in der Tiefe deiner Angst und deiner Not und dir das geben will. Und es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem wir diese Glückseligkeit finden können, als allein in dem herrlichen Jesus-Namen. Das sehen wir schon an den Hebräern, an die der Brief gerichtet ist, sind Juden gewesen. Und die haben ganz schrecklich viel erlitten. Das waren Jesusgläubige Juden, bis heute, wir sagen messianische Juden. Und die haben um ihres Glaubens willen sehr viel erlitten. Sie wurden aus der Synagoge ausgestoßen. Das ist uns eine Not, dass in Israel dieser Anti-Jesus-Hass herrscht. In der Synagoge gnadenlos. Und das haben sie erlitten. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Sie haben einen hohen Preis bezahlt für ihre Jesus-Nachfolge. Aber im Hebräerbrief wird ihnen gezeigt, ihr habt viel, viel mehr und das kann euch niemand nehmen. Ihr habt Jesus, den Herrn, in seiner ganzen Einzigartigkeit, dem ihr gehört. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und was sie heute noch bekümmert, sie werden, ob schon in Wochen oder in Monaten, sagen, ach, der Herr hat es wunderbar gelöst. Und sie werden dann mal aus der Ewigkeit zurückschauen und sagen, es ist unglaublich, wie der Herr uns, wie die Träumenden geführt hat. Ich bin ja wie viele von Ihnen auch ein alter Mann Und ich habe in meinem Leben oft aufbegehrt über meine Lebensabläufe. Ich habe oft in Stationen gedacht, ach, ist das der richtige Platz, wo du jetzt hingekommen bist? Und man denkt immer, man wäre was für was anderes geschaffen. Aber ich kann heute im Rückblick noch nur sagen, keine einzige Geschichte meines Lebens wollte ich anders erlebt haben, als wie der Herr einen geführt hat. Und wunderbar, auch in Krankheitsnöten, in Sorgen, in Ängsten, wie wunderbar hat man die Macht von Jesus erlebt. Das ist so wichtig, gerade wenn uns die Angst das Atmen einschnürt und wir nicht mehr weiter wissen, wie es gehen soll. Blicke auf Jesus. In der Welt habt ihr Angst, ihr seid bedrängt, ihr seid angefochten, ihr seid unter Druck. Aber Jesus ist größer als alles, was dir Angst machen will. Das ist die herrliche Adventsbotschaft in den Liedern drin, überall. Herrliche Botschaft. Suchen Sie immer diese kraftvolle Evangeliumsbotschaft in den Liedern und dann sagen Sie, dass jemand, ich habe es ja nur mit eurer schönen Karte schon gesagt, die ihr in die Zimmer gestellt hat, dieses Lied, das sich auch in diesen Liederbüchern leider gar nicht findet, warum willst du draußen stehen, du Gesegneter des Herrn? In der Welt ist alles nichtig, sagt Paul Gerhard, nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit, die ist flüchtig? Habe ich Reichtum, was ist mehr als ein Stücklein armer Erd? Und dann heißt, aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Und besser kann man es nie sagen. Und klarer kann man es nie sagen. Aber die Botschaft braucht heute die Welt und die Menschen um uns her. Und die wissen das gar nicht. Die wissen das nicht. Und wenn sie in eine Kirche gehen, dann wird ihnen irgendein Latifari über Politik und Wirtschaft erzählt. Aber dass Jesus ihr Heiland ist und dass sie ihn finden und Jesus sich ihnen offenbaren will, das müssen sie unter vier Augen den Leuten sagen und den Kranken und wer das auch ist. Und das Erste, was wir heute Abend aus diesem Textwort haben, wo das alles abschließt, Gott will dir seinen Frieden geben in dein unruhiges Leben. Gott will Frieden geben in dein unruhiges Leben. Warum sind wir denn immer wieder so schrecklich von der Angst gebeutelt und geschüttelt? Warum nehmen die Depressionen so zu? Warum sind so viele in der Krise und wissen nicht mehr weiter? Warum laufen so viele Leute den unsinnigsten Propheten und Heilsverkünder nach. Warum? Weil der Mensch etwas Festes braucht. Und in der ganzen Notwelt findet er nichts Festes mehr. Das Geld ist er schon lange nimmer und die Sicherheit seines Lebens hat er nimmer, nicht mal am Arbeitsplatz. Man könnte ja alles sagen, sie sind schlimm enttäuscht, die Menschen nimmer sehr, sie haben kein Vertrauen mehr. Und wo gibt's denn noch irgendetwas? Wenn Menschen vor der Todesangst stehen, was haben sie denn? Stellen Sie mal vor, wenn ein Mensch keinen Heiland im Sterben hat, was soll denn der arme Kerl machen? Wenn er keine Hoffnung haben, da kann er noch irgendwie hoffen, dass das Leben weitergeht mit einer verrückten Seelenwanderung oder was er da erträumt. Aber er selber merkt ja, das sind Ausflüchte vor der Realität des Todes. Was sollen die Menschen, die da unten in der Klinik liegen? Das ist mir immer wieder so erschütternd, wenn man es also auch noch miterlebt, wenn so ein bedrängender Notfall mit dem Hubschrauber reingeflogen wird. Was haben die armen Menschen? Und wo sind da die Boten, die das Heil verkünden? Und da sagt der Hebräerbrief, der Gott des Friedens. Das ist häufig in der Bibel. Schon bei Gideon finden wir das. Der Herr ist unser, der Herr ist Friede. In dem ganz umfassenden Sinn, in dem ganz umfassenden Frieden, Geborgenheit, die Anklagen schweigen, die Ängste werden ruhig. Man wird ein Leben lang nicht fertig damit. Der Herr ist Friede, der Gott des Friedens. Der Gott des Friedens, der uns in den Ängsten der Welt tröstet. Jetzt müssen Sie wissen, dass die meisten Menschen Angst vor Gott haben. Auch wenn sie ganz weit weg von Gott sind und nicht mal glauben, dass es einen Gott gibt. Aber der Mensch hat eine unheimliche Angst, weil er das noch weiß. Gott ist hinter mir her. Heute im Wald ist so ein Hund auf mich losgegangen. Da habe ich noch einen Schrecken bekommen. Der hat gar nicht mehr aufgehört. Sein Herrchen war irgendwo weit weg. Aber sagen die meisten Leute, irgendwo kommt Gott her und straft mich. Ich habe beobachtet, ich habe ja viele Besuche im Krankenhaus gemacht. Das habe ich gar nicht gefragt, welche Religion die Leute haben. Und die meisten Heiden, die im Krankenhaus liegen, meinen, Gott ist hinter mir her wie ein Rächer. Obwohl sie gar nicht an Gott glauben. Aber Todesangst, weil ihnen bewusst wird angesichts der Krankheit die Menge der Schuld ihres Lebens. Und das spürt ja jeder. Wie böse war ich zu meinen Eltern und was habe ich alles mit dem Geld schon andere Leute betrogen und gelogen und was ist da alles schon Dummes im Leben. Und haben sie immer Angst. Irgendwo kommt das alles raus. Ich habe oft Leute gefragt, gerade gottlose Leute im Krankenhaus, haben sie nicht Angst, dass Gott hinter ihnen her ist wie ein Reich? Und haben gesagt, genau, woher wissen sie das? Und ich habe gesagt, das müssen sie wissen. Das kommt erst am jüngsten Tag, wenn sie mit Gott nicht versöhnt sind. Heute will Gott ihnen seinen Frieden schenken. Man ganz verdutzt. Ich komme zu ihnen, um ihnen die Friedensbotschaft Gottes zu sagen. Er hat sie lieb. Eine unglaubliche Liebe gehört ihnen. Dieser Gott des Friedens, der kommt zu ihnen. Natürlich ist Gott ein verzehrendes Feuer und ein heiliger Gott, aber er kommt, und das ist die herrliche Adventsbotschaft, er kommt als Retter und als Heiland, er kommt in der großen vergebenden Liebe, er sucht verlorene Leute und will sie retten. Er will sie retten. Jetzt kennen Sie auch die Fernsehwerbung eines bekannten Magazins. Da sitzt der korpulente Chefredakteur da und sagt zu seinen Journalistenleuten immer, was will der Leser? Fakten, Fakten, Fakten. Kennen Sie das? Beim Fokus. Fakten will er haben. Und das dürfen wir auch nochmal sagen. Die Leute unserer Zeit wollen wissen, was sind denn die Fakten von dem Gottesfrieden? Ist das bloß ein Spruch, den du Himmel erzählst, oder ist das ein Faktum? Wenn das schon nötig ist für eine Zeitschrift, die nach einer Woche schon zum alten Müll geht und zum Papiercontainer, warum dann eigentlich erst recht beim Evangelium, was ist das Faktum, auf dem sich, wo dieser Trost drauf steht? Und darum ist das so ganz wichtig für uns. Welches Faktum haben wir denn? Welches Faktum haben wir denn für diesen Trost? Fakten. Und da heißt es, Gott hat einen Vertrag gemacht. Ein Testament. Sie wissen, was ein Testament ist. Die letzte Verfügung, die nicht mehr außer Kraft gesetzt werden kann. Das ist nicht nur ein Testament, das mit Tinte geschrieben ist oder mit Druckerschwärze, sondern das ist ein Testament mit Blut geschrieben. Und das steht hier, heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes. Gott hat einen Bund gemacht und er hält sich an diese Abmachung. Und darum ist das so wichtig, das ist absolut gewiss. Absolut gewiss. Es gibt in dieser Welt nichts, was absolut gewiss ist. Ein Flugzeugpilot weiß nicht, ob seine Maschine vielleicht doch durch einen ganz kleinen technischen Defekt abstürzt. Und man weiß nie genau, was mit der radioaktiven Strahlung passieren kann, wenn man das entsorgt. In allen technischen Dingen gibt es keine absolute Sicherheit, aber bei Gott gibt es absolute Sicherheit, weil er einen Bund macht und das verfügt und weil er schwört und dass er sich dran halten will an diese Liebe. Was ist das? Durch sein Blut, der Friedensbund. Und darum ist das Blut das, was meine Schuld tilgt. Alles, was mich anklagen kann, alles, was mich verdammen kann, alles, was mich in die Hölle zieht, tilgt sein Blut. Paul Gerhardt, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut, die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügel decket mein Heiland, der mich liebt. Jetzt können die anderen mit den Fingern auf mich zeigen, sie können Schlechtes über ihn. Wenn Jesus für mich ist, wer kann denn noch gegen mich sein? Herrliche Adventsbotschaft. Und das ist der Trost meines Lebens in einem zerfallenden Leib. Auch vor der Macht des Todes, der Tod kommt unheimlich auf uns zu. Oder was sie bedrängen mag. Ich bin im Frieden Gottes ewig geborgen. Frieden auf Erden, der Friede Gottes in dieser Welt. Das ist die Weihnachtsbotschaft, die Engel singen. Der Friede Gottes, den darfst du jetzt ergreifen. Und nimm diesen Frieden und lebe das. Das sind nicht Phrasen, das sind nicht irgendwelche Behauptungen und fromme Floskeln, sondern das ist ein Faktum, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Und das bewegt uns ja beim Abendmahl. Nehmt hin und esst, dass mein Blut, dass mein Leib für euch dahingegeben. Sein Testament, seine letzte Verfügung für dich, damit du Frieden hättest. Die Strafe liegt auf ihm. Und du darfst es wissen, er hat die ganze Not auf sich genommen. Er, der hohe Priester, damit du Frieden hast. Der Gott des Friedens ist für uns. Wer will denn jetzt noch gegen uns sein? Das war das Erste, was mir wichtig war. Gott will in unser unruhiges Leben den Frieden bringen. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ach, was sind unsere Friedensschlüsse in dieser Welt? Gibt's ja gar nicht. Dieser Frieden, der so ungeheuer groß und stark ist, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl. Ach, mir kommen immer Liedverse, das sind herrliche Übersetzungen, die uns dann einfallen, damit wir das begreifen. Und der Gott des Friedens will uns behüten und bewahren. Jetzt steht noch was anderes da. Wir werden wunderbar betreut. Wunderbar betreut. Er schenkt uns seinen Frieden durch sein Blut, aber es steckt ja noch viel mehr und das ist ja richtig verschachtelt. Aber das ist prima an der Bibel, dass es immer so komprimiert voll ist, dass man eigentlich stundenlang drüber nachsinnen kann. Und sollten Sie heute Nacht einmal ein paar schlaflose Minuten oder Stunden haben, freuen Sie sich drüber. Da werden Sie nicht fertig, dieses Wort durchzudenken, und Sie sind schon früher eingeschlafen, bis Sie ans Ende kommen, dieses herrlichen Wortes. Da steht von dem Hirten der Schafe. Von dem Hirten der Schafe. Das hat ja für uns alle schon seit Kindertagen eine ganz große Bedeutung. Wenn am Abend die Mutter mit uns das Lied gesungen hat, Hirte deiner Schafe, der von keinem Schlafe etwas wissen kann, etwas missen mag. Und das hat ja Jesus sich als vielleicht den schönsten Titel sich gegeben. Ich bin der gute Hirte. Ich weiß nicht, warum die Hirten überhaupt auf uns so eine tolle Ausstrahlung haben. Ich hatte einen Onkel, der war Oberamtsrichter in Oberndorf. Der wohnte wenige Häuser weiter vom Heiner Geisler in der Moserstraße in Oberndorf. Und er hat immer gesagt, er hätte in seiner Gerichtspraxis so viel mit Hirten zu tun gehabt. Das seien meist Leute, die zwischen mein und dein nicht richtig unterscheiden können, weil sie so obdachlos leben. Ich will nichts sagen, falls ihr Onkel oder ihr Bruder gerade Hirte ist. Aber es ist ja ganz merkwürdig. Von der Weihnachtsgeschichte haben die Hirten für uns einen ganz wunderbaren Klang. Das sind für uns ganz große Gestalten. Und dann natürlich durch das Hirtenamt von Jesus. Aber ich weiß noch, wie wir mit den Kindern im Auto gefahren sind. Und wenn da irgendwo eine Schafherde war, da muss man halten, ob man an der Stelle mit dem Auto halten kann oder nicht. Die Kinder, ach, die Schäflein und der Hirte. Und dann redet man mit dem Hirten. Das ist wunderbar, weil das Behüten und Bewahren in dem Hirtenamt so wunderbar zum Ausdruck kommt. In 40 Jahren Gemeindetätigkeit habe ich das Lied vom guten Hirten, das Sie alle kennen, weil ich Jesus Schäflein bin, nie singen lassen. Wir haben ja alle die Angst, dass wir irgendwo in die alten Pfade hineinkommen, wollen ja immer modern sein. Aber neulich wurde ich aufgefordert, für ein Altenheim in Korntal mit meiner Frau zusammen einen Vortrag zu halten über dieses Lied, weil ich Jesus Schäflein bin. Und das hat mich doch umgehauen, wie die Leute oft ganz schwach die waren ja so erregt. Ich habe sogar dann kurz darauf in einer Andacht des Evangeliumsrundfunk gebracht. Ich habe gedacht, die schmeißen Steine nach mir, wenn man so ein altes Lied bringt. Und Sie ahnen nicht, wie viele Reaktionen da gekommen sind im Internet. Das ist am herrlichsten ausgesagt. Mein guter Hirte. Und dann am Ende, in des Hirten Arm und Schoß, Amen, ja, mein Glück. Heilsgewissheit, Geborgenheit in diesem Hirten, das steht da, der große Hirte der Schafe. Und das hat Gott bestätigt, indem er diesen Hirten von den Toten auferweckt. Gibt es sonst nie. Die Auferweckung von Jesus ist noch viel mehr, als was beim Lazarus passiert ist. Der ist wieder zurückgekommen in dieses Leben, muss er nochmal sterben. Bei Jesus ist es eine Auferweckung in die ganze neue Wirklichkeit der neuen Welt Gottes. Und das hat Gott an Jesus klargemacht, weil er dieses Hirtenamt für uns groß machen wollte. Und wenn ihr nach Hause geht, dieser gute Hirte geht mit dir mit. Dann nimmst du dieses Lied mit dir. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und hab alle Tage grüne Weide, dass ich keinen Mangel leide. Und so oft ich traurig bin, durstig bin, führt er mich zum Brunnquell hin. Wunderbar, ihr wisst noch besser und dann geht's ja noch viel besser, dann könnt ihr es euch auch dann sagen. Er will sie führen und dann kommt der 23. Psalm, wahrscheinlich der Psalm, der größte Psalm für uns ist, weil er so schlicht das sagt in den Worten Davids. Ich sehe ihn immer noch, und weil da so große Israel-Touris sind unter uns, sage ich es nochmal, in der Wüste Juda, in der Sonnenglut, da in der Nähe von Masada, da war er. Und da hat er gesagt, er führt mich zum frischen Wasser und er führt mich grüne Weide. War aber gar nichts, außer in der Quelle Engedi, ein bisschen, kleine Plätzchen. Aber er hat es erlebt in der Steinwüste. Liebe Schwester, was Sie vorhin von Safenstein gesagt haben, in der Steinwüste die Oase, herrlich. Das Wasser, wo er mich stärkt und wo er mich erquickt. Das ist so wunderbar, dass ich das wissen darf in allen meinen Lagen. Das Bild wird aufgenommen im 1. Petrusbrief zweimal, 1. Petrus 2, Vers 24, da kommt es, ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wir haben es 1. Petrus 5, Vers 4. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirt im, Entschuldigung. Habe ich falsch? 1. Petrus 5, Vers 4. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Und das ist ja schon zurückgegriffen. Wo geht denn das zurück? Auf Jesaja 63, Vers 11. Schlagt's nur in eurer Bibel auf, ihr seid ja so flink. Jesaja 63, Vers 11. Das ist schön, wenn man die Linien sieht durch die Bibel. Gott gedachte wieder an sein Volk in der großen Not. Und dann sagten sie, wo ist denn nun, der aus dem Wasser zog, den Hirten seiner Herde? Was war der Mose? Der war aus dem Wasser gezogen. War fürs Volk Israel im alten Bund der Hirte. Und dann kam der gute Hirte. Noch besser als Mose. Der wunderbare, große, und hier wird er genannt, der große Hirte. Warum ist er groß? Weil er der einzigartige ist, der Superhirte, den es gibt. Der Unvergleichliche, der gar nie enttäuschen kann, der alles hat. Stellen Sie mal vor, wo gibt's denn sowas? Ein Hirte, der 99 Schafe in der Wüste lässt, um einem verlorenen Schaf nachzugehen. Und selbst wenn Sie sind, dann dürfen Sie es wissen, er gibt alles für mich dran. Ich bin ihm so wichtig, dem guten Hirten. Das ist in diesem Segenswort so herrlich drin. Der Gott des Friedens, das sind Fakten. Er ist der Hirte. Auf das kann man sich verlassen. Dieses Hirtenamt hat er auf wunderbare Weise unzähligen Menschen bestätigt. Und das ist Ihnen schon von Ihren Voreltern erzählt worden. In der Kindergruppe, ich sehe noch die Frau von mir, ich ging noch nicht in die Schule. Da hat sie mir ihre Freude vom guten Hirten vermittelt. Und das ist in meinem Leben ganz tief verankert. Dieser gute Hirte, dem ich mich ganz anvertrauen kann. Wir sehen dieses Bild vom guten Hirten in den Katakomben Roms, wo die Christen um ihr Leben gekämpft haben, verfolgt von dem Römerstaat mit Lügen in einer Diktatur. Und sie fühlten sich geborgen und sie waren geborgen unter dem guten Hirten. Der gute Hirte stellt sich zwischen uns und alles, was sich bedroht. Und das dürfen Sie wissen. Und der gute Hirte ist da, wenn Sie in der OP sind und die Ärzte um Sie herum sind. Der hält Sie und führt Sie. Und im Todestal fallen Sie in die offenen Hände dieses Herrn Jesus, sofern Sie ihm gehören. Das hat er so deutlich gesagt. Meine Schafe hören meine Stimme, so wichtig, dass wir auf die Stimme hören, an dem erkennen wir ihn. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Da kann der Teufel sich auf den, machen sie auf den Kopf, was er will. Er kann nichts tun gegen das, was Jesus tut. Und das ist ja wunderbar. Herr, bewahre mich in dir, diese herrliche Hirtentreue. Wir in Württemberg haben ja unsere patriotischen Gefühle. Der Graf Eberhard, der war mal in so einen Krieg mit so Ritter hineingekommen, hat sich in Wildbad versteckt, das weiß ja jeder Württemberger auswendig, jeder Schwabe. Und dann musste er fliehen, da hat ja Uhland so ein schönes Gedicht gemacht, wie er da seinen narbenreichen Leib badet im Wasser in Wildbad. Und dann musste er den steilen Hang rauf und ein Hirte begleitet ihn. Und wie er müd war, hat er seinen Kopf in den Schoß des Hirten gelegt und im Schlossgarten, genau an der Stelle, wo unser berüchtigtes Stuttgart 21 errichtet wird, da steht das Denkmal von dem Kuhn. Kennen Sie all dieses Bild, wo der Graf Eberhard sein Haupt in den Schoß des Hirten legt? Ich muss immer sagen, das ist natürlich immer so. Der Mapusch kann seinen Kopf gerne in meinen Schoß legen, dem machen wir nichts, aber hoffentlich macht er uns nichts. Wir haben immer Probleme, wir müssen unseren Kopf in die Hände der Mächtigen hineinlegen, der Könige und Herren dieser Welt. Und das sage ich umgekehrt, uns kann man sich wohl anvertrauen, wir sind nicht gefährlich, so wie dieser Hirte nicht gefährlich ist beim Graf Eberhard. Aber es ist ja noch viel wunderbarer, dieses Denkmal ist mir immer eine Erinnerung. So darf man geborgen im Schoß von Jesus ruhen ein Leben lang. Und diese Heilsgewissheit gibt es, weil Jesus das versprochen hat, weil Johannes 10, 27 bis 30 das drinsteht. Niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Das wird vom Vater im Himmel noch einmal bestätigt. Und du darfst, das hat der afrikanische Bischof Festo Kevenschrim gesagt, deine zitternde Glaubenshand, schwache zitternde Glaubenshand, in die starke Hand von Jesus legen und er hält sie so fest. Weil er sie feststellt, kannst du nicht rausgerissen werden. Und das ist die Geborgenheit. Und das darf man wissen. In allem, was mich bedrängen mag, ich bin bewahrt, weil er, der Gott des Friedens, den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten herausgeführt hat. Das ist das Faktum, das gilt. Fakten, Fakten, Fakten. Unser Glaube ist nicht ein frommer Spruch, sondern das sind Fakten. Er ist der gute Hirte. Das erste war das Blut des Neuen Testaments, das Blut des Neuen Bundes. Das ist ein Bund und der gilt. Der hält dieser Bund, weil Gott seinen Bund nicht bricht. Gott bricht seinen Bund nicht. Auch wenn Berge weichen und Hügel hinfallen, sein Gnadenbund steht fest. Auch das ist der Grund einer absoluten Gewissheit. Und jetzt geht's noch zum dritten und zum letzten. Der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun, seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Du hast ein bisschen andere, bei Elberfelder Übersetzung oder was, eine gute Nachricht?
Neues Leben.
Neues Leben gibt ja alles Mögliche. Ich lese nach dem alten Luther, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun sein Willen, das ist deshalb so problematisch, weil unsere alte Natur so problematisch ist. Und dann kommt unsere Ehrenkäserei raus, unser Selbstmitleid, unsere Leidenschaft, unser Zorn. Wir tragen doch unsere alte Art. Ich habe gesagt, ein bisschen im Alter wird es noch schlimmer. Kommt immer wieder das alte Wesen raus. Wie macht denn das Gott bloß, dass er meine alte Art überwinden kann? Das ist so schön, das ist ein Gebet. Da betet der Schreiber des Hebräerbriefs, ich meine, es ist Paulus, so steht es auch noch am Schluss da, schreibt hier, ich bete, dass der Herr dieses tut. Er mache euch tüchtig in allem. Er kann das. Er kann das. Das ist das Problem, das der Paulus oft angesprochen hat. Unser Fleisch bringt die Werke des Fleisches hervor. Die ganzen dunklen Dinge unseres Lebens. Und unser Fleisch liegt im Streit mit dem Geistlichen, mit dem Geist Gottes. Und das ist das, wir sind oft zerrissen. Und darum ist das so wunderbar, dass Gott das wirken kann, dass unsere fleischliche Unart besiegt wird vom Geist Gottes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit. Dass der Herr das in uns wirken will und machen will, das ist so wichtig. Wenn man jetzt spazieren geht, wir haben sehr benützt, da oben in dem schönen Wald, es ist ja kalt und eisig und voller Schnee, dann habe ich dran gedacht, wie wird das sein im Frühjahr. Ich war ja oft hier auf der Lahhöhe. Und wenn man dann da sieht, wenn der Frost weicht, wissen Sie, wie es dann rausdrückt? Wie das dann rausdrückt aus den Büschen und aus den Bäumen? Die sehen jetzt alle wie tot aus. Und dann drückt das raus und dann auf einmal ist alles grün. Und dann sind die Brombeeren und was man alles da oben findet in Hülle und Fülle und die Pilze kommen aus dem Boden. Da sagt man, das macht die Natur, ein Quatsch. Das macht der Herr der Schöpfung, macht es. Das ist doch nicht die Natur. Der Herr macht doch das, der das wirkt. Wie wunderbar ist das, wenn in deinem Leben der Gott des Friedens Früchte treibt durch seinen Geist. Das will er. Und das kann er, darf ihn drum bitten. Und dieses Gebet wird absolut erhört. Kannst dich drauf verlassen. Er wartet drauf, dass du ihn bittest. Und deshalb sagt der Paulus, ich bete für euch, dass das der Herr tue in allem Guten. In allem Guten, was wir wirken wollen. Man kann es nicht mit Kraft tun. Komischerweise haben viele Leute immer wieder den Eindruck, wenn ich will, kann ich es. Das geht ja gar nicht. Und man kann sich verzwingen, wenn man immer, das sei so toll. Da wird man nur einen Krimi kriegen und nur einen grimmigen Blick und die Freude weicht. Aber der Herr tut das in der Zartheit durch seinen Heiligen Geist. Man darf ihn bitten, Herr, komm du in mein Leben und wirke du in mir. Ich möchte das immer wieder vergleichen mit der Hebelkraft. Im Libanon, in der großen Tempelstadt Baalbek, hat es den größten behauenen Stein der Welt. Das ist ein Riesenklotz, der liegt da irgendwo im Boden drin. Kein Mensch weiß, wofür der einmal behauen wurde. Wenn Sie es rauskriegen, können Sie sich hier noch einen Doktor damit verdienen. Und also weiß kein Mensch, kein Forscher, kein Archäologe weiß, wofür das gebaut haben. Für den Tempel, die großen antiken Tempel, war es nicht bestimmt. Aber was uns immer wieder bewegt, wir haben die Alten solch einen Riesenstein, ich weiß nicht, wie viel, wahnsinnig viel Tonnen, 20 Meter lang und 7 Meter breit, was, wie haben die das bewegt? Die haben doch keinen Kran gehabt. Heute holt man so Riesenkräne her und so Fahrzeuge, so um das zu bewegen. Aber wie haben die das gemacht? Ganz einfach, mit der Hebelkraft. Mit der Hebelkraft, wer jeder was von Physik versteht, setzt man Hebel an, unterlegt ihn, macht das, verstärkt das noch einmal. Und auch die Kraft des Flaschenzugs kann man die schwersten Lasten auf einmal bewegen. Für uns ist das, was die schwersten Lasten bewegen, der Hebel, das Gebet. Gott kann, wo unsere Menschenkraft nicht mehr kann. Mit dieser Hebelkraft kann man alles aushebeln. Darum sind die Segensworte so gut. Was ist denn der Segen? Das sind keine magischen Worte, die wir am Schluss sprechen mit dem Segenswort. Und so wollen wir auch heute schließen. Sondern Fürbitte, Zuspruch des gnädigen Gottes und dass du es wissen kannst, es ist dir zugesprochen, gilt dir. Wie wir am Anfang gesagt haben, in deinen Ängsten, in deinen Nöten, in deiner Einsamkeit, Verlassensein, alles was vor dir steht, der Herr möge in dir wirken, der Gott des Friedens will, nicht vielleicht möge, sondern wird mit dir gehen und wird in dir wunderbar wirken und er wird Segen stiften durch dich. Du darfst ein Segensträger sein. Ich denke noch gerne dran, dass ich alte Tanten hatte, wie ich ein kleiner, junger Lausbub war, das war so in den Kriegsjahren, Nachkriegsjahren, wenn man da auf die Alp kam und dann wieder mit dem Fahrrad zurückgefahren ist, die haben einen immer wieder gesegnet. Und das war für mich groß. Als Kind habe ich das begriffen. Jetzt geht der lebendige Gott mit dir. Du strampelst da mit deinem Rädchen und flitzt da die Steige runter und der Herr ist mit dir. Und das dürfen Sie noch viel mehr wissen. Ich lege Ihnen nicht die Hände auf. Sie brauchen das ja, aber der Herr tut's. Und Sie dürfen das wissen, dass das am Ende des Hebräerbriefs steht, über dem allem, was wir gesprochen haben, der große hohe Priester und alles, was er gibt, der Gott des Friedens, mitten in einer turbulenten Welt, wo man meint, der Teufel ist los. Und der Herr geht mit Ihnen und segnet Sie und wirkt wunderbar durch Sie ganz viel. Das macht er in einer unglaublichen Weise, dass unser Leben brauchbar wird. Können wir gar nicht erwarten. Und nicht bloß, was in meinen Gaben und Fähigkeiten drin liegt. Er kann mehr geben, als wir bitten und verstehen. Und das Entscheidende ist, dass der Herr das tut, dass wir uns diesem Segen des Herrn anbefehlen dürfen. Noch einmal, Fakten, Fakten, Fakten. Genau darum geht's. Das ist ein Faktum, nicht ein Wunsch. Wir sind Gesegnete des Herrn. Und der Herr will zu uns kommen in Adventszeit und uns mit seinem Frieden segnen. Er will unser guter Hirte sein und er will all das lösen, was wir nicht lösen können. Er will uns die Liebe ins Herz schenken, die wir gar nicht haben. Er will uns weise machen und er will uns zum Segen setzen für viele Menschen. Eigentlich ist das ja unglaublich, dass wir zur Ehre Gottes leben, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn einer vermessen ist, dachte er, ja, ich bin so ein toller Kerl, ich lebe Gott zur Ehre. wundere mich manchmal, wenn Leute heute sagen, sie wollten Gott hochheben, dann sage ich immer wieder, der ist schon sehr hoch, den kriegst du gar nicht mehr höher. Sondern das Wunder ist, dass er in dein Leben hinein Ehre legt, dass er sich so weit herunterbeugt und dir dient und dich segnet. Lass ihn in dein Leben ein. Und das schöne Wort noch, er wird sein herrlich Werk vollenden, das er mit Jesus angefangen hat. Und er wird es auch bei dir zu seinem Lobe zu Ende führen. Amen. Du, unser treuer Heiland, wie freuen wir uns, dass wir nicht bloß auf dich sehen dürfen, sondern in dir geborgen sind. So wollen wir von hier auch weggehen wieder an den Platz, wo du uns hingestellt hast, mit all den Lasten, aber in dir sein und in dir geborgen sein. Was soll uns denn noch geschehen können? Wenn du für uns bist, wer kann denn uns noch gegen uns sein? Und wir sind gewiss, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Herr, danke, dass du uns das aufschließt, immer größer machst. Wir wollen so viel auch gern anderen weitersagen. Gebrauche uns dazu, dass wir andere zu dir zum Glauben führen können. Erhalte das auch hier auf dieser Konferenzstätte, dass Menschen dich sehen, dein Wort hören und im Glauben fröhlich ihre Straße ziehen. So befehlen wir uns dir an, auch für alles, was uns zu Hause wieder bewegt. Wir danken dir auch für alle Liebe, die uns hier so herrlich versorgt hat. Wir bitten dich für alle Mitarbeiter, für den Gottesdienst morgen, dass du dein Wort segnest an allen Menschen, die es hören, im Gottesdienst, aber auch über die Fernsehübertragung, aber auch überall, wo dein herrliches Evangelium verkündet wird. Da rede du durch deinen Geist zum Menschen und wirke du viel Frucht. Amen.